Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 287. Es ist der 21.3. Und heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Und ich, der Eugen. Ja, zeitlich heute natürlich nur in kleiner Runde. Es ist manchmal so, dass nicht alle Zeit haben und deswegen heute einfach nur zu zweit. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aus vergangene Wochenende.
Der Box-Podcast Rückblick aus vergangene Wochenende.
Und da fangen wir einfach mal mit dem, ja, nicht und vielleicht original, vielleicht nicht ganz, aber aus deutscher Sicht interessantesten Kampf. Und zwar Arthur Bitebiev gegen Adam Deines. Die kämpfen im Kotny-Eispalast in Moskau. Und Samira, du hast den Kampf gesehen?
Ja, wahrscheinlich, wie wir alle, sogar auch live. Leider nur im Livestream vom MDR. Ich habe auch mal aus Interesse geguckt, warum das nicht im ganz normal im Programm lief, also im Fernsehen für alle. Ja, aber leider lief ab 20.15 Uhr die Schlagerstars 2020. Hat anscheinend diesen riesigen Kampf die WM dann doch geschlagen, was natürlich irgendwie auch ein bisschen krass ist, wenn einmal so ein Deutscher, oder es gibt ja nicht so oft Deutsche, die um die WM boxen, dass das nicht im Fernsehen gezeigt wird, finde ich schon sehr, sehr schade, oder? Also, was ist deine Meinung dazu?
Ja, Schlagerstars ist natürlich auch nicht schlecht, ne? So eine Wiederholung von irgendwelchen Schlagersachen hat sicherlich auch Charme, aber ja, das zeigt ja natürlich auch wieder, wo da die Prioritäten liegen. Aber es ist schon ein bisschen schade, weil das ist einfach ja nicht so häufig, dass im MDR dann wirkliche Elite-Boxer zu sehen sind, wie es nun mal Arthur Bitebiev einfach ist, ne? Also, es ist einfach schon ein sehr eindrucksvoller Kämpfer und Adam Deines ist natürlich schon einer so der besten Boxer, die es so in Deutschland gibt, ne? Da gibt es, denke ich, eigentlich wenig Zweifel, weil der ist schon verdammt stark. Also, in Deutschland schaut und wenn er gegen Bitebiev Chance erhält, wäre es natürlich schon schön, wenn es auch im Fernsehen käme, ne? Aber so war ja eigentlich, ja, wenn man sich so einen Zettel macht mit Bullshit-Bingo, wie Chance des Lebens und ja, und keine Ahnung, was, diese üblichen Floskeln, die waren auch wieder alle am Start bei der Übertragung. Von daher, ja.
Aber es ging noch, oder? Oder fandst du es übertrieben? Also ich finde, sie haben es auch manchmal noch krasser so angekündigt. Ich finde, es ging noch so, dass alle so, also so, ja, er hat halt die Chance seines Lebens, er bereitet sich schon 20 Jahre darauf vor. Aber es wurde schon so recht gut rübergebracht, dass er eine Überraschung ist, wenn er den Kampf gewinnt.
Ja, also, ja, auch zu Recht, ne? Und ja, da waren natürlich so Sachen bei der Übertragung dabei, wie so, als er beim Wiegen verließ er das Podium als letztes. Und dann wurde darüber geredet, ob das jetzt irgendwie ein Vorteil wäre. Da denke ich mir noch, ja. Und irgendwie ein Haar in der Suppe, um irgendwie was Positives zu finden. Also das fand ich schon ein bisschen skurril, aber.
Ja, aber da hat Dominik Bösel ja auch gleich irgendwie das ein bisschen relativiert. Ne? Er war ja da mit, wie heißt er, diesem Kindermann, René Kindermann, glaube ich, im Studio, im MDR-Studio. Und ja, ich fand's auch ganz süß, wie er dann so gesagt hat, ja, die Hände einwickeln. Fürs Bandagieren oder Tapen. So. Und Dominik Böse erst, ach, sie meinen das bei Tapen, so Hände einwickeln. So, habe ich auch noch nie gehört, aber ja. Aber sie hatten sich ja schon Aufwand gemacht, ne? Sabrina Bromowski war auch live in Moskau, zwar mit einem anderen TV-Team, ne? Mit einem russischen. Und Thorsten Püschel hat den Vorkampf, der davor kam, kommentiert und dann auch den Hauptkampf. Also eigentlich war das schon, also wenn man nur sonst diese anderen kleinen Veranstaltungen hatte auf Bild Plus und sonst wo, dann ist das schon Qualitätssteigerung, auch wenn es nur ein Livestream war das schon, die haben sich schon Mühe gegeben, sagen wir mal so. Also ich fand es trotzdem ganz gut zu sehen an sich, aber kommen wir jetzt zu dem Kampf. Also Ich weiß nicht, ob du unsere letzte Folge gehört hast. Auf jeden Fall haben Robert und ich uns beide darauf festgelegt, dass der Kampf in den letzten Runden vorzeitig durch Beterbiev beendet werden würde. Und wir haben Recht behalten. Ist nicht
Ja.
immer so, aber diesmal hat unsere Glaskugel uns gesagt, wann der Fight ungefähr endet. ja, aber sagen wir mal so, warst du denn überrascht von Beterbiev, wie er den Kampf begonnen hat?
Ja, eher von deines, ne? Also ich
Achso,
fand das echt
ja.
mutig, was er gemacht hat. Also er wirklich gute Hände geschlagen, hat was versucht, hat gemacht, getan. Also das fand ich schon echt gut von deines. Da muss man ja auch mal lobend erwähnen. Er hat natürlich, um es vorwegzunehmen, er hat eigentlich keine Runde richtig gewonnen. Aber er war engagiert, er hat Willen gezeigt, er hat es versucht, gemacht, getan. Also das ist schon aller Ehren wert gewesen, was deines da gezeigt. Es war jetzt nicht so total enttäuschend. Er hat sich jetzt ja nicht irgendwie unter Wert verkauft oder sich einfach nur abschlachten lassen. Gut, vielleicht am Ende, aber also das war schon eine sehr beherzte Leistung von deines. Ja, und Beterbiev, ja, einen hat er eigentlich gemacht, wie man ihn kennt, was er eigentlich immer macht. Ne? Ich fand Beterbiev sehr schön anzusehen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich habe viele Kämpfe nach dem Kampf gesehen vom Wochenende, und wenn man Beterbiev so sieht, dann ja, dann guckt man sich irgendwie nur noch ungern oder nicht mit der gleichen Freude mehr die Kämpfe danach an, weil ich finde, er ist schon ein extrem eindrucksvoller Kämpfer. Ist schon krass.
Ja, ich kann ja noch mal kurz den Kampfverlauf
Ja.
zusammenfassen für die, die den Kampf nicht gesehen haben, was wahrscheinlich wenige unserer Hörer sind. Aber auf jeden Fall, also Adam Deines hat die erste Runde auf jeden Fall echt aktiv begonnen und hätte die Runde eigentlich auch fast bei mir gewonnen, wenn er nicht angezählt worden wäre. Und zwar war das so ein bisschen schwierig, weil man nicht richtig den Schlag direkt gesehen hat, weshalb er nun runterging. Also ich habe das mir dann noch öfter mal in Zeitlupe und so angeguckt. Viele haben gesagt, er ist ausgerutscht. Er hat selbst gesagt, er ist ausgerutscht und so. Aber es sah so aus, als hätte er vorher eine Rechte ans Ohr bekommen und wäre so eine verzögerte Wirkung gewesen, also so eine Nachwirkung vom Schlag. Aber man kann sich da halt jetzt auch nicht so 100% sicher sein. Aber das wäre jetzt so meine Intuition gewesen. Deswegen hat er die Runde halt dann schon mal 10 zu 8 klar abgegeben, obwohl er die echt gut begonnen hat. Und dann kam echt zweite, dritte Runde, war er halt weiterhin aktiv. Beterbiev sehr zurückhaltend, hat sich erstmal sehr viel angeguckt. Zweite, dritte Runde habe ich echt 10-10 gewertet, weil die bei mir wirklich eng waren. Also ich konnte, ich weiß nicht, manche in Deutschland würden die wahrscheinlich auch deines geben. In Moskau als Heimboxer könntest du die dann einfach Beterbiev geben, weil wenn das so enge Runden sind und der Champion kriegt dann halt die Runden so, kann man sich denken, dass er die da auf jeden Fall bekommen hat, knapp. Aber da konnte Deines echt gut mithalten. Und ab der vierten Runde hat sich so ein bisschen das Blatt gewendet. Da dachte ich so, ah, jetzt fängt Beterbiev an zu boxen. Jetzt ist er aufgewacht. Da denkt man so, jetzt sieht man doch diesen riesigen Unterschied der technischen Fähigkeiten einfach, weil Beterbiev ist ja wirklich so wie eine Dampfwalze, Maschine ohne Emotion, läuft auf seinen Gegner los, feuert einfach seine Kombination ab und marschiert quasi so gefühlt durch den durch. Und das hat er eigentlich bis zum Ende so weitergemacht. Also vierte bis zehnte Runde, da hat Deines nicht mehr so gut ausgesehen. Hier in der sechsten Runde habe ich mir schon einen Überlebenskampf hingeschrieben quasi. Also da hat er dann probiert auch wegzulaufen und sah auch in den Seilen, wurde es immer gefährlich für Deines. Wenn er da stehen blieb, dachte man, oh mein Gott. Aber Deines hat auf jeden Fall Kämpferherz bewiesen. In der zehnten Runde wurde der Kampf dann beendet durch seinen Trainer Dirk Chemski. Ja, nach einem linken Haken wurde Deines angezählt, ist runtergegangen. Chemski hat für mich richtig das Handtuch geworfen, weil er Deines einfach vor einem schweren K.O. schützen wollte. Also man konnte es auch sehen, er ist aufgestanden zwar wieder, aber seine Beine haben gewackelt. Also sein Stand war nicht ganz gerade. Und ich denke, dass er echt schwer danach K.O. gegangen wäre. Und ja, im Endeffekt muss man ihm keine Runde geben. Deines, aber er hat sich eigentlich so, wie wir es erwartet haben, präsentiert. Der Also das Ende war jetzt halt nicht so spektakulär, aber für ihn und seine Gesundheit war das wahrscheinlich ganz gut. Also, oder wie siehst du die Entscheidung so in der 10. Runde von Chomsky?
Ja, absolut richtig. Ne? Also hätte man vielleicht sogar das früher machen können. Also die 10. Runde, er war ja wirklich nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne. Also wo die eine harte Hand an sein Kinn eingeschlagen ist, ich habe gedacht, das ist jetzt ist spätestens 2 und war auch vollkommen richtig. Er hätte einfach null Sinn gemacht, ihn in der Weiterkämpfe zu lassen, weil er, bin ich sehr sicher, auch kurz danach ganz, ganz schwer K.O. gegangen, weil das, der war einfach nicht mehr gut drauf, weil der jetzt schon so 7., 8., 9., da sagt es, Bitterbief einfach quasi durch ihn durch marschiert und dann ist halt wirklich dann viel gefressen und wirkt da auch nicht koordinativ und so nicht mehr besonders gut und von daher kann ich es absolut nachvollziehen, war genau richtig da abzubrechen. Wie gesagt, vielleicht hätte man vielleicht sogar ein TKR machen können, aber es war schon okay. Und ja, das ist einfach, er hat einfach total die Kontrolle übernommen und da war Deines dann einfach auch ziemlich chancenlos so hinten raus. Ne? Aber es war schon, der Wille war da, der hat auch gute Hände genommen, also wie gesagt, er verkauft, alles
Er hat sich
gezeigt, was er
mutig
was.
gewehrt, auf
Ja,
jeden Fall.
genau.
Er hat sich nicht
Und
versteckt, ne? Also er ist nicht stehen geblieben, hat sich unter seiner Doppeldeckung versteckt und hat nichts gemacht. Also
richtig,
er hat
richtig.
schon
Und
alles versucht, was er halt kann, so.
ja, und das ist, muss man respektieren und das ist eigentlich das auch, was man ja erwarten konnte. Und es war schon stark. Und ja, BTBF ist einfach ein Star, ne? Das ist einfach wahnsinnig schön, ihm zuzuschauen, was für eine Maschine das ist. Und gefühlt, auch jetzt, wenn ich hier und da mal ein paar UFC-Kämpfe gucke, diese Kämpfe aus Dagestan, die sind einfach irgendwie alle brutal eindrucksvoll. Das ist unfassbar. Also, was für Maschinen da
Die
herkommen, das
spüren
ist
keine
total krass.
Schmerzen, also habe ich das Gefühl, so die laufen einfach und zerstören alles, was sich vor sie setzt. Das ist
Ja.
wirklich, es ist so krass, wirklich. Aber wirklich, der hat null Emotionen im Gesicht, auch wenn er sich mal eine fängt. So, man muss ja auch sagen, Artur Beterbiev hatte ja nach dem Kampf auch so ein paar Kratzer im Gesicht von Deines. Also Deines hat ihn manchmal schon auch
Ja.
getroffen, ne? Also das muss man auch sagen. Und aber trotzdem ist es halt, wie der irgendwie einfach so seine Kombination abspult, so automatisch, ohne lange drüber nachzudenken, ist schon extrem. Und er hatte ja davor anscheinend auch eine Corona-Erkrankung. Und davon hat man ja auch gar nichts irgendwie gemerkt, ne? Wahrscheinlich war die auch nicht so schwer. Aber da dachten ja auch viele, ja, vielleicht sieht man da irgendwas. Aber ich hatte eher so das Gefühl, dass er sich selbst in den ersten Runden einfach zurückgenommen hat und einfach diesen Kampf auch nicht so schnell beenden wollte, weil er hat einfach am Anfang fast nichts, also wenig gemacht so. Für mich hat er da noch nicht richtig geboxt. Und deswegen sah da halt Adam Deines gut aus. Aber als er angefangen hat, dann hochzufahren und das zu zeigen, noch nicht mal vielleicht in seiner Bestform, was er wirklich kann, weil er lange raus war, aber dann hast du halt keine Chance mehr gegen ihn. So, dann spielt er nur noch mit dir. So, das ist einfach mörderisch so. Aber Beterbiev immer sehenswert und schön, dass man den Kampf einfach so im Livestream kostenlos sehen konnte, zu einer guten Zeit. 20 Uhr hat sie dann angefangen. Ja, fand ich sehr, sehr schön. Und Deines, ja. Wenn man alles gibt, was man hat, was man kann, dann muss man sich auch nicht verstecken. Und er wird wahrscheinlich auch später sehen, dass es das richtig war, den Kampf abzubrechen, weil er hat sich ja ein bisschen aufgeregt, dass er über seinen Trainer ein bisschen, ja, dass er da ein bisschen gemeckert hat, warum. Aber Boxer meckern immer, wenn der Trainer das Handtuch wirft, weil sie einfach sich selbst ja nicht von außen sehen. Sie sehen ja nicht, ob sie über ihre Füße gerade gestolpert sind, weil sie halt noch angeschlagen sind, ne? Er hat ja gar nicht gesehen, wie er aussah, so die ganze Zeit. Von außen sieht es halt immer ganz anders aus als jetzt so von der Innensicht.
Ja. Ja, natürlich, das war vollkommen richtig, da abzubrechen. Ne? Wie gesagt, wenn nicht sogar überfällig,
Ja.
war halt wirklich schon chancenlos, ne, am Ende. Und
Wann
das
hättest
gehört
du
ja auch
dann
immer zum Klappern
abgebrochen?
dazu oder zum Handwerk. Ne? Wenn er rausgenommen wäre, dann will man natürlich zeigen, oh, ich hatte doch was im Tank und ich will und so. Das ist halt so irgendwie so ein
Ja.
typisches Gehabe, aber es ist natürlich vollkommen richtig gewesen, das auch so zu machen. Ne?
Aber wann hattest du das Gefühl, dass man jetzt so abbrechen könnte, so? In welcher
Ja, so
Runde?
7., 8., 9. In manchen
Hm.
Momenten fand ich, war er doch schon wirklich so ein bisschen hilflos. Ne? Und ich hatte echt den Eindruck, da würde einfach auch nichts mehr kommen. Und egal, auf was er selber irgendwie an Treffern landen könnte, das würde kein Damage anrichten. Und da weiß ich nicht, das war so wo ich eigentlich ziemlich klar war, dass es irgendwie hinten raus dann nicht mehr gut geht, aber.
Ja, er hat ja auch schon schwer geatmet, auch in der 9. Runde hat man es extrem gesehen. Ne? Er ist natürlich auch sehr, er hatte natürlich auch eine gute Beinarbeit, ist halt am Anfang echt viel weggelaufen, so die ganze Zeit, das nimmt auch viel Kraft. Aber Beterbiev hat ja gar nicht, der hat seinen Mund ja gar nicht geöffnet beim Atmen, so hatte man
Ja,
das
habe ich auch
Gefühl.
gedacht, ob der erst so in der dritten, vierten Runde angefangen hat, überhaupt zu atmen oder mal zu blinzeln. Das ist die übelste Kampfmaschine. Und das ist immer, wenn ich diese Typen sehe, aus Dagestan, egal in welchem Sport, bin immer. Und das sind irgendwie, ich weiß nicht, was das ist.
Das
Das ist
Wasser ist
so
anders, ich
unfassbar.
weiß auch nicht. Ich glaub, die fangen wahrscheinlich auch schon so kurz nach der Geburt an, so im Gym. Die werden da reingelegt und fangen an, jetzt müsst ihr kämpfen, so. Ich glaube.
Ja. Und ich habe mir mal so die Orte, wo diese Jungs daherkommen, so in Dagestan angeguckt. Berühmte Einwohner oder so bei Wikipedia. Da stehen dann nur Bringer oder Boxer. Was anderes kommt da nicht her. Das ist unfassbar. Was für
Das ist
Kampfmaschinen.
krass.
Ich glaube auch, wenn die irgendwie.
Oh, du warst gerade weg. Bist du wieder da?
Was?
Du warst gerade weg, wenn die irgendwem und dann habe ich dich nicht mehr
Ach so,
gehört.
irgendwem den Kopf abschneiden, dann geht der Puls da null hoch bei solchen Typen. Das ist so unfassbar.
Ja, aber wahrscheinlich gibt es da wirklich so eine richtige Kämpfertradition, ne? Dass die alle einfach sehr früh damit anfangen, dann auch natürlich sehr hart trainieren, was auch russische Boxer, Tschetschenen sowieso so an sich haben, dass die, glaube ich, eine ganz andere Boxschule durchlaufen als wir in Deutschland. Und da kannst du halt irgendwann nicht mehr mithalten, weil wenn die da schon mit 3, 4 da irgendwie malträtiert werden als Kinder und so hart trainieren, dann kannst du das halt irgendwann auch nicht mehr aufholen. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise. So, die sind einfach brutaler. So, und das ist, glaube ich, einfach so. Das ist, hier fängt man ja viel zu spät an mit dem Boxen und oh, dann wird noch gesagt, wenn du ins Gym gehen willst, ah, du bist zu jung, du darfst noch gar nicht anfangen und so. Und da sind die schon, haben die schon 5 Jahre trainiert quasi. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, ne? Wie die Kultur so des Kämpfens gesehen oder gefördert wird, ob es eine Tradition da halt auch gibt, ne, von so Kämpfern, Ringern. Ja. Hast
Ja,
du.
und allein auch die Optik der Jungs da mit den Bärten und dieses Emotionslose und so, das hat schon Charme, das ist schon verdammt böse.
Ja, und die reden alle immer nicht so viel, ne? Sind aber auch alle Männer der wenigen Worte, aber müssen sie halt auch nicht. Die
Männer der
Leistung. Ja, genau,
Tat.
Männer der
Das
Tat.
ist unfassbar.
Ja, ist wirklich krass, ja, ob es jetzt im MMA ist oder im Boxen. Und hast du auch den Vorkampf gesehen von Pavel Siljagin gegen Azizbek Abdugufurov?
Ja, habe ich auch gesehen. Hat mir durchaus gefallen. Der Silajin, boxerisch ist das schon sehr, sehr, was der angeboten hat, fand ich. Also brutal variabel und auch was für eine Maschine. Groß und ein Kreuz. Wahnsinn für Supermehlgewicht. Also eigentlich sehr eindrucksvoller Kämpfer. Fand ich den schon extrem schön anzusehen. Das war schon beeindruckend. Und auch der Gegner. Ziemlich slick, also das war schon ein toller Kampf auch. Ja, also hat mir sehr gut gefallen, dieser Kampf.
Ja, der hat ja auch erst jetzt 7 Kämpfe. Der Pavel Siljagin ist ja so das neue russische, der Newcomer im Supermittelgewicht, 27 Jahre. Ja, ist auf jeden Fall echt guter Techniker, gute Reflexe, perfekt ausgebildet. So, im Endeffekt hat er Runden abgegeben. Ja, bei mir vielleicht die 2., die 7., die 8. war eng, habe ich ihm trotzdem gegeben. Und die letzte hat er bei mir auch verloren. Ich habe den Kampf 117, 111 für Siljagin gepunktet. Er hat es ja mit einem erfahrenen Boxer aufgenommen, der aber echt schlecht oft gegen ihn aussah. Ne? Also das ist halt, ja, da hat sich der Größenunterschied dann auch deutlich gemacht. Aber auf jeden Fall so diesen Pavel Siljagin muss man im Auge behalten.
Ja.
Der wird uns noch einiges zeigen. So, auch sehr beweglich für seine Größe. Ne? Sehr, so sehr gut anzusehen.
Und wie gesagt, der Gegner, den fand ich auch nicht schlecht. Der war ja auch ungeschlagen und der hat mir
Ja.
durchaus gefallen. Und ich hatte auch ja, so in einigen Situationen habe ich gedacht, so, wenn es jetzt mal einschlägt bei dem Selagi, dann könnten vielleicht auch da die Lichter ausgehen, weil so
Ja.
stabil wirkte er nicht so auf mich. Aber gut, er ist am Anfang seiner Karriere, aber so diese, er ist kein Mann aus Dagestan, also so wirkte er nicht.
Er kommt nur aus Russland.
Also er wirkte schon ein bisschen fragil. Und aber gucken, wenn er gegen wirklich Hardhitter kämpft. Aber diesen Abdu Gufurov, also der hat mir auch, wie gesagt, der war ein bisschen slick und so, der war schon äußerst unangenehm zu boxen. Das hat er schon gut gelöst. Also super Kampf auch.
Ja.
Und auf jeden Fall jemand, dem man gut zuschauen kann. Also beiden Kämpfe, also gerade BTBF und Szilagyi, das war schon sehr, sehr nett, denen zuzuschauen.
Sehr gutes Niveau. Ja, im Infight hatte Sejagin dann auch in der zweiten Runde große, also schon Probleme, das hat man schon gesehen, gegen so ein Kraftpaket. Also ja, gegen Leute, die halt noch ein bisschen besser boxen und noch ein bisschen mehr Punch haben als Abdu Gufurov. Ich meine, seine K.O.-Quote liegt jetzt bei 35,71%, aber wenn da noch was Härteres eintrifft, dann wird es gefährlich für Sejagin, aber er ist noch jung, muss noch ein bisschen Erfahrung sammeln, aber war auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Kampf.
Auf jeden Fall. Also war eine schöne Veranstaltung. Also gerade die beiden Kämpfe schön und nicht schlecht.
Dann können wir zum nächsten Kampf kommen, würde ich sagen. Der wird uns jetzt ein bisschen, ja, da muss man jetzt ein bisschen relativieren, ne? Also, das war am 20. März in London hat Lawrence O'Coley gegen Christoph Glowacki geboxt im Cruisergewicht und es ging um den vakanten WBO-Gürtel. Und ja, wie hat dir der Kampf gefallen?
Ja, also ich hatte ja direkt nach dem MDR quasi dann auf DAZN geschaltet und mir den Kampf angeguckt. Ja, also boxerisch, aber ich war immer noch beeindruckt von Beterbiev und dem Mann aus Dagestan. Also das war schon, weiß ich nicht, so sieht dann die Unterschiede, da denkt man sich, ja, ich will eigentlich nur noch Kämpfer aus Dagestan sehen. Aber
Vielleicht müssen wir umziehen.
ja, ich habe auch gedacht, dass wir vielleicht in Deutschland mal so ein paar Leute aus Dagestan einbürgern. Dass wir ja mal so eine ordentliche Ladung Jungs darüber holen und dann,
Als Kämpfer
ja.
aufbauen. Ja.
Natürlich. Das sollte man vielleicht mal machen. Ich meine, das ist ja so ein Land, da gibt es ja auch diverseste Nationalitäten und alles. Da gibt es sogar eine deutsche Minderheit. Da gibt's auch,
Ach echt?
die sollten wir holen hierher. Und die müssen kämpfen. Das sind, ich hoffe, aber die müssen natürlich auch genauso aussehen. Ne? Also das ist schon brutal. Also das wäre sehr gut gefallen. Aber O'Coley, ja, ungeschlagener Mann gegen Christoph Glowacki, der auch schon, ja, ich will sagen, alte Schlacht raus im Cruisergewicht, aber jemand, den man kennt. Puh, ja, was soll man dazu sagen? Also O'Coley fand ich doch recht gut, hat mir durchaus gefallen, so von seinen Bewegungen. Und Lowaki, ja, ich weiß, was soll ich dazu sagen? Ne?
Na, ich fand
Ist
den.
halt echt schwer K.O. gegangen in der sechsten Runde, ne? Die Hand ans Kinn. Das sah man eigentlich auch sofort. Die war jetzt nicht ultra hart, aber richtig präzise, schön geschlagen. Und da gingen dann sofort die Lichter aus und dann sah man eigentlich, wo er dann auf dem Boden liegt, wobei ist. Ne? Und das war schon recht eindrucksvoll von O'Coley. Das Ende. So zwischendrin hat er sich so ein bisschen schwer getan mal, aber es war eigentlich nie gefährdet. Ne? Es ist halt die Frage, wie es mit ihm dann weitergeht. Ne? Ich hoffe da vielleicht, dass er irgendwann mal, ja, vielleicht die ganz großen Namen dann angreift, also zum Beispiel vielleicht irgendwie mal so ein Dikors oder vielleicht auch irgendwann mal ein Brides. Also da gibt es sicherlich noch genug Aufgaben, die er da hat. Aber so im Schwergewicht weiß ich nicht, ob man ihn da vielleicht dann nochmal. Puh, ja, von der Physis her ging das, aber der könnte auch die meisten Heavyweights sicherlich schlagen. Aber ob es für die. Ja, bin ich mir nicht sicher, ob es für ganz, ganz oben reicht. Da wirklich elitär zu werden. Aber ist schon eindrucksvoll, finde ich, durchaus.
Dann müsste er physisch wahrscheinlich noch was drauflegen, so ein bisschen auf jeden Fall,
Ja.
ne? Aber würde er ja automatisch, aber ja, 1,96 ist auf jeden Fall keine schlechte Größe, aber insgesamt war der Kampf halt schon sehr eintönig. Also ich finde,
Ja.
Glowacki hat eigentlich fast nichts gemacht, irgendwie gefühlt. Also bei mir hat echt O'Coley jede Runde, 1 bis 5, jede Runde gewonnen und im Endeffekt hat er die Runden durch seinen Jab gewonnen, durch seine größere Reichweite einfach Glowacki abgehalten. Glowacki kam gar nicht in die Nahdistanz, hat da auch nicht viel versucht, hat sich mehr so im Oberkörper so bewegt, aber ohne zu schlagen irgendwie. Hat natürlich, wurde auch oft oft dann gekontert, wenn er reinging. Da war er dann auch irgendwie zu langsam oder nicht energisch genug oder wollte sich dann die Treffer vielleicht auch nicht holen. Aber insgesamt, also war jetzt keine Top-Leistung von Glowacki. Ich finde, der stand da nur und hat da kassiert, aber so richtig eine Chance auf irgendeine Runde zu gewinnen, hatte der halt nicht. Also irgendwie wirkte er für mich so ein bisschen alt geworden. Ich weiß es nicht, aber so alt ist er noch gar nicht. Also ich war irgendwie überrascht. Also Okoli ist 28, glaube Glowacki ist 34. Also ja, ist jetzt nicht irgendwie wie andere Boxer. Manchmal reden wir eher von 42 oder so. Aber irgendwie wirkte er in dem Kampf. Also er kam einfach gar nicht da rein und gar nicht klar. Und dann, ja, in der sechsten Runde klar, dann einfach eine Rechte ans Kinn und dann lag er halt und irgendwie war man dann auch froh, dass der Kampf vorbei war, ich auf jeden Fall, weil irgendwie war jede Runde gefühlt gleich und das weiß ich nicht, das hat da jetzt auch nicht so viel Spaß gemacht, sich das anzugucken, finde ich. Das war halt irgendwie kein Duell auf Augenhöhe. Also war irgendwie, Glowacki hat, finde ich, zu wenig gezeigt einfach, zu wenig gekämpft, so irgendwie war das so, ja, bleibt halt stehen und so, aber ja. Kann ja nicht jeder Kampf immer so gut sein.
Nein, oder so ein nein. Mitreißen, außer wenn man ist ja auch mit dem BFC, dann ist das halt auch schon.
Dann ist es auch schwer, genau, also für die Boxer. Aber wenn man danach halt nochmal, also es gibt ja auch andere Kämpfe, die dann vielleicht noch fesseln können. Oder willst du noch irgendwas zu einem, irgendeinem Kampf, hast du die Undercard gesehen oder war da noch irgendwas Besonderes?
Ja, den letzten Kampf auf der Undercard gesehen, aber das hat mich jetzt auch nicht vor, gerade vom Hocker gerissen. Und ja, also ich habe noch hier Joe Cordina gegen Faruk Kurbanov gesehen. Ja, enger Kampf, aber es ist nichts, was einen irgendwie groß elektrisiert oder wo man näher drauf eingehen müsste. Cordina hat den Kampf per MD gewonnen. Knapp, ich denke, es ist knapp vertretbar, aber es ist so, ja, wenn man dann so super Federgewicht sieht und vorher Bitterbiev gesehen hat, weil das war ja direkt quasi nach dem Umschalten, ist es, wie gesagt, es ist schon nicht so einfach. Da ist wirklich einfach viel Gefallen dran zu finden. Ne? Das ist schon hart. Aber sonst, Okoli, auf jeden Fall spannend. Mal gucken, wie es da weitergeht. Also, ich denke, er wird dann wahrscheinlich irgendwann jetzt dann auch irgendwie den einen oder anderen Topmann im Cruisergewicht boxen und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Aber die könnte noch durchaus sehr weit gehen. Gut, ansonsten gab es noch eine Veranstaltung, die wir kurz eingehen. Ein alter Bekannter, er hat im Haus der Begegnung in Wien gekämpft. Markus Nader kämpfte gegen Alexander Pavlov. Nader, ein Mann, den man vielleicht noch kennt, der war früher lange bei Sauerland. Boxerisch extrem gut, gefällt mir sehr gut, auch sehr ansehnlich, der Nader. Allerdings ist wie bei vielen Amateuren aus den hiesigen Gefilden das Problem der Punching Power. Er hat einfach eine verheerende K.O.-Quote, Markus Nader. Hat von seinen 23 Siegen jetzt 5 vorzeitig errungen und das ist einfach so seine Limitation. Ne? Also boxerisch ist schon edel, aber ja, ich glaube nicht, dass der wirklich sehr hoch noch hinausgehen könnte. Schön zu sehen, dass das Ding irgendwie im österreichischen Fernsehen zu sehen war. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber
konnte man auch nicht. Das war nur für Österreicher zugänglich. Auf jeden Fall ORF Sport Plus. Stand da nur für, also nur in Österreich zu sehen. Per Livestream.
Ja, von daher. Ja, ganz nett, dass da mal wieder was veranstaltet wurde.
Ja, war halt so. Was soll man sagen, eher so ein Stay-Busy-Kampf, ne? Ja. Also ich meine, seine K.O.-Quote liegt bei 20%, ist jetzt halt wirklich nicht so überwältigend. Und Pavlov, ja, Boxen im Norden, Boxer werden ja meistens zuletzt immer zum Verlieren irgendwo hingeschickt. Auf jeden Fall, wenn sie gegen größere Leute antreten, gegen bessere, und eigentlich haben die ja alle dann keine Chance, wie man das zuletzt irgendwie bei Bejaran gesehen hat oder ja, Pavlov oder Eddie Kadria und so, das ist halt, weiß man halt schon, wie die Vorzeichen gelegt sind. Und im Endeffekt war es dann ja auch Punktsieg für Nader, ja, zu erwarten. Ne?
Bei so ist es. Ansonsten gab es noch eine Veranstaltung, auch bei The Zone von Golden Boy Promotion und Oscar De La Hoya in der Dickies Arena in Fort Worth, Texas. Gewicht Virgil Ortiz Jr. gegen Morris Hooper. Den Kampf hast du auch gesehen, Samira?
Ja, den habe ich gesehen und da kriege ich gleich ein Strahlen ins Gesicht, weil das war echt ein sehenswerter Kampf. Also, wenn man den nach Beterbiev geguckt hätte, dann wäre man wahrscheinlich auf jeden Fall noch zufrieden gewesen. Vergil Ortiz Junior, Weltergewichtler, erst 22 Jahre alt, hat jetzt 17 Kämpfe, 17 durch K.O., 100% K.O.-Quote damit. Extremes Talent, also der ist wirklich, also sein Boxstil ist wirklich sehr ansehnlich, ist ein sehr präziser Boxer, schnell, explosiv, geht nach vorne, er schlägt fast nur Power-Punches, das ist halt echt krass, bei dem gibt es gefühlt keine lockeren Hände. Sein Vater ist sein Trainer, Ortiz Senior. Und also für mich hat er echt einen wunderschönen Stil, was man sich sehr gerne angucken kann. Maurice Hooker hatte von Anfang an Probleme, obwohl er der erfahrenere Mann ist. Und er probiert halt seine Reichweite irgendwie zu nutzen, aber er konnte einfach diesen kleineren Kämpfern nicht lange von sich fernhalten. Und das war echt ein sehr spannender, einfach zu sehen, ein spannender Kampf, auch wenn er trotzdem gefühlt dann doch eher einseitig war, weil Ortiz bei mir eigentlich jede Runde bis zum Abbruch gewonnen hat. Auf jeden Fall, wann wurde der Kampf abgebrochen? In TKO in Runde 7 und in Runde 6 ging er auch schon mal runter, der Hooker. Aber ist dann wieder hochgekommen und hatte nur noch 13 Sekunden, also bis zum Gong. Das hat er halt überlebt. Die kurze Rechte hat ihn da. Oder welcher? Nee, Aufwärtshaken, linker Aufwärtshaken und eine Schlagserie, da ging er halt runter. Und ja, dann in der 7. Runde war halt finito. Da ist er halt nochmal runtergegangen. Davor gab es zwar ein paar Schläge, aber er ist dann so gekniet und hat dann später auch was von einer Handverletzung geredet. Also irgendwie kam da wahrscheinlich einiges zusammen. Und der Ringrichter hat halt dann den Kampf abgebrochen und das war echt eine krasse Leistung. Neuer WBO International Weltergewichtschampion damit Ortiz Junior und ja, sehr beeindruckend. Also für das Alter so zu boxen, so selbstbewusst dann auch aufzutreten und da gar nicht rauszukommen, so eine Marschroute zu haben, ist schon extrem. Also bei ihm war ja dann auch gleich Oscar de la Hoya so, kümmert sich wahrscheinlich schon um ihn. Also das ist so der nächste Star, würde ich sagen. Also das ist wirklich ein Boxer, den kam in dem Alter, der kann echt noch extrem viel erreichen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass er nicht, weiß ich nicht, ob er jetzt schon nach diesen ganz großen Namen greifen sollte. Ich meine, Crawford war ja auch dort. Ich glaube, Errol Spence auch. Die haben sich das den schon angeguckt. Er hat auch Crawford, glaube ich, herausgefordert nach dem Kampf so ein bisschen. Hat den schon den Namen in den Mund genommen, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber er ist auf jeden Fall extrem gut und jeder, der ihn als Gegner bekommt, wird mit ihm hart zu kämpfen haben. Aber ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis er wirklich so die Nummer 1, 2, 3 irgendwie im Weltergewicht vor die Fäuste bekommt, aber er muss sich echt nicht verstecken und er kann jedem einen harten Kampf machen, weil das ist einfach ein Powerboxer, so einfach echt krass, krasser Typ, so mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ich war sehr beeindruckt, sehr beeindruckt. Hast du den schon mal gesehen in irgendeinem Kampf?
Ja, ist natürlich äußerst ansehnlicher Typ, ne? Also in allem. Er hat eigentlich alles, was man braucht und ist, glaube ich, auch wieder in Zukunft extrem gut zu verkaufen sein. Und gerade als Weltergewichtler stehen ihm ja eigentlich alle Türen offen und da sind ja unglaubliche Duelle möglich, ne? Also das ist auf jeden Fall jemand, der ja für die Leute auch gerne bezahlen, ne? Weil man muss den Leuten ja schon auch irgendwie was bieten. Und das sind natürlich auch in Zukunft irgendwie so alle, was weiß ich, ich könnte mir irgendwann mal gegen Spence, Crawford oder so, das wäre unglaubliche Kämpfe. Also das ist schon, würde ihn da jetzt gegen diese beiden vielleicht nicht momentan noch nicht so, weiß ich nicht, alles andere sollte man ihm schon zutrauen. Und ja, das ist auf jeden Fall absolutes Pay-per-View-Material, was der Junge besitzt, ne? Also es ist
Ja.
schon eine Granate.
Ist dann schon auf Platz 11 in der Welt, ja. Ich würde auch noch ein bisschen warten, damit er ein bisschen bekannter wird, vielleicht, bis man
So vollkommen nachvollziehen.
diese großen Namen, ich glaube, sein Kampfname, was haben die gesagt? Phänomenal oder so? Oder dann irgendwie sowas. Ich glaube, das steht bei Boxer gar nicht. Aber was auch lustig war, so am Interview nach dem Kampf, da hat er erstmal Englisch geredet. Ich glaube, Spanisch ist jetzt nicht so er ist nicht mit Spanisch, glaube ich, aufgewachsen, aber hat dann probiert, noch was auf Spanisch zu sagen, hat dann so angefangen und dann so, fuck, und dann so hat er gesagt, ah, ich lerne Spanisch und so, aber sind ihm die Wörter nicht eingefallen, aber es war irgendwie ganz sympathisch, dass er das irgendwie wahrscheinlich, ja, für seine Fans da, ich weiß jetzt nicht, wo er die Wurzeln hat, aber ich würde einfach mal denken, in Südamerika, und er ist in Amerika aufgewachsen und ja, deswegen übt er sich da noch, aber ist auf jeden Fall sympathisch, sowas irgendwie, ne? So ein bisschen für seine Fans. Aber ich bin gespannt, was er noch so zeigt. Ich werde ihn auf jeden Fall jetzt intensiver verfolgen, weil ich ihn noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da wird man ihm, ja, so ähnliche Kämpfe noch ein paar geben, damit man einfach seinen Namen groß macht und ihn bekannt macht. Und dann wird das laufen, ne? Da die Frage, wie er dann aussehen wird gegen die Boxer, aber spektakulär wird es in jedem Fall werden. Gut, dann vielleicht auf der Undercard war vielleicht noch ein Minimove. Annabelle Ortiz kämpfte gegen Zenaida Estrada. Ortiz verlor nach Punkten und war auch in der ersten Runde unten. Ja, ansonsten noch Luis Alberto Hernandez.
Oh, du bist gerade kurz weg gewesen nach Luis. Das musstest du vielleicht noch mal kurz sagen. Nach Luis habe ich dich nicht mehr gehört.
Achso, nach Alberto Hernandez Ramos verlor gegen Alex Martin. Aber das sind jetzt keine Kämpfe, auf die wir großartig noch eingehen müssten. Gut, dann wäre es das auch soweit gewesen mit dem Rücken zur Vorschau.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Und da fangen wir einfach mal mit dem wahrscheinlich spektakulärsten und spannendsten Kampf an, der nächstes Wochenende stattfindet, also am 27. März. Da kommt es in Gibraltar, was ja schon mal ein sehr ordentlicher Veranstaltungsort ist, zum Rückkampf zwischen Alexander Povetkin und Dillian White.
Geiler Kampf auf jeden Fall, ne?
ja, ich freue mich auch durchaus drauf. Allerdings würde ich, also meine Favoritenrolle, ich sehe da schon White vorne, einfach weil Povetkin auch im letzten Kampf, er war nahezu K.O. oder vollkommen fertig. Corona, und ich weiß nicht, ob das unbedingt Povetkins Leistung beflügelt. Allerdings neigt man dazu, immer Povetkin immer so ein bisschen zu unterschätzen. Von daher, ich sehe schon auch die Favoritenrolle leicht bei Dillian White. Ich weiß nicht, siehst du es anders?
Ja, ich kann ja noch mal kurz zusammenfassen für die Leute, damit die irgendwie ein bisschen einordnen können. Also der erste Kampf hat ja am 22.08.2020 stattgefunden, und da waren ja eigentlich auch schon die Vorzeichen so, dass Povetkin aufgrund seines Alters ein bisschen auf dem absteigenden Ast vermeintlich war. So wurde es gesehen erstmal vor dem Kampf, und weil er halt auch gegen Michael Hunter nicht so überzeugend aussah, deswegen war eigentlich auch schon am ersten Duell White der Favorit, weil er einfach zuvor nur gegen AJ verloren hat 2015 und danach in 11 Kämpfen irgendwie ungeschlagen war. Deswegen war das schon, war ja in der allgemeinen Wahrnehmung auf jeden Fall der Favorit im ersten Duell, und so wird es, ist es jetzt vielleicht auch wieder. Aber man muss sagen, der erste Kampf war ja schon sehr auf Augenhöhe, also fand ich auf jeden Fall, ich glaube die meisten auch. Und ja, in der vierten Runde musste Povetkin natürlich runter nach dem linken Haken, ist dann aber schnell wieder aufgestanden, weil es halt kein harter Knockdown war, sondern er stand wahrscheinlich auch nicht richtig. Also zumindest sah das für mich so aus. Also es war so ein bisschen auch, er wurde aus der Balance gebracht. Der zweite Knockdown war dann schon durch den linken Haken. Der war schon wirklich hart. Der hat ihn auch wirklich angeschlagen. Er ist danach wieder aufgestanden, hatte ein bisschen Glück, weil dann hat er überlebt. Die letzten Sekunden bis zum Rundenende. Und in der fünften Runde wurde halt White durch diesen krassen linken Aufwärtshaken krachend K.O. gehauen. Und das war ja, also er ist ja wie ein Baum umgefallen. Ich glaube, daran erinnern sich noch alle so, wie er da auf dem Boden lag. Und ja, das Problem oder der Fehler, den White da gemacht hat, war, dass er seinen Gegner einfach nicht die ganze Zeit im Blick hatte. Er hatte kurz so ein bisschen auf den Boden geguckt und Povetkin hatte ihn halt mit seinem Jab in eine Position gelockt und ihn dann einfach dann mit dem linken Aufwärtshaken ausgenockt. Und wenn du diesen Schlag nicht siehst, dann liegst du da flach. Ist einfach so. Du guckst ja gar nicht hin. So. Da wäre keiner wieder aufgestanden, muss man so sagen. Und ich habe mal ein bisschen drauf geachtet. Im ersten Kampf hat Dillian Whyte öfter mal diese Augen auf den Boden gerichtet. Also in bestimmten Situationen hat er einfach seinen Gegner nicht im Blick. Das heißt, es könnte halt auch im zweiten Kampf für ihn gefährlich werden, so das erstmal so zu sagen. Aber ja, ein bisschen andere Vorzeichen gibt es noch, weil ja, der Kampf sollte ja schon viel früher stattfinden. Dann gab es auch wieder eine Corona-Erkrankung und ja, im Endeffekt muss man sich auch fragen, wie Whyte jetzt diesen ersten krassen Niederschlag auch psychisch verarbeitet hat, weil das war ja wirklich ein extremer K.O. so. Und für mich ist das fast schon so ein 50-50-Fight jetzt. Also ich finde es schwer, da so einen leichten Favoriten zu sehen. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich mich, glaube ich, leicht auf Povetkin festlegen. Einfach nur, weil ich denke, dass er technisch der feinere Boxer ist und sich auf diese Fehler von Whyte eventuell einstellen kann und das vielleicht auch wiederholen kann, was er halt schon mal gemacht hat. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, dass er da schon ziemlich fertig war, weil seine Kondition ist, war schon wirklich fast am Ende. Aber halt, er hat es halt überlebt und ist zurückgekommen. Klar, wenn das Rundenende nicht so schnell gekommen wäre, dann wäre der Kampf wahrscheinlich anders verlaufen. So kann man sich so denken. Ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Aber ja, ich weiß nicht. Whyte muss einfach offensiver, noch offensiverer wahrscheinlich jetzt in das Rematch gehen und Povetkin nicht in diese Position kommen lassen, dass er sich seinen Gegner so hinstellt, dass er da irgendwie so in so eine Falle reinläuft. Aber ich weiß nicht, ich finde den Kampf, der ist fast 50-50, oder? Also ich meine, oder siehst du da schon einen klaren Favoriten jetzt mit Whyte?
Nein. Ich würde Povetkin das auch wieder zutrauen, da wieder so eine Hand zu landen oder irgendwas zu machen, weil das ist einfach ultra erfahrener, super Veteran, der hat ja auch alles schon gesehen und alles geboxt und war ewig Amateur. Und der ist auch schon in der Lage, sich wieder aus, wenn er so unter Druck steht und ziemlich fertig ist, da immer noch irgendwie was zu reißen. Also gefährlich ist der Mann einfach immer. Und man darf halt nie vergessen, dass man da mit einem Olympiasieger im Ring steht. Und das, der bietet natürlich schon enorm viel an und hat enorme Fähigkeiten. Ne?
Wie viel Prozent würdest du dann Whyte als Favoriten so sehen für dich jetzt so ungefähr, um das so einzuschätzen?
Ja, schon so 70-30, sowas. Aber das ist ja durchaus eng. Und Whyte sicherlich, man weiß nicht, wie er damit umgeht, aber ich denke, er weiß auch, was ihn jetzt erwartet. Ist halt die Frage, ob er die Fehler dann auch so abstellen kann, weil wenn man dann unter Druck gerät und müde wird im Laufe des Kampfes, ist es ist nicht unbedingt so einfach, sich so das komplette Verhalten dann so ändern.
Ja, ich weiß auch gar nicht, also
ich Whyte als Favoriten, die Wettanbieter sehen es ja auch so, aber es ist die Frage, ob es dann halt wieder im Ring passiert, so beim ersten Mal ist es nicht passiert und Povetkin kommt definitiv nicht zum Verlieren, das kam ja noch nie und
ja, es ist halt echt
bessere Boxer ist.
Ja, es ist sehr schwer zu sagen. Also klar, die Wettanbieter habe ich auch gesehen. Natürlich wieder Whyte so als Favoriten, natürlich, weil es hat natürlich auch was mit dem Alter, mit dem Aufbau zu tun. Ne? Also wer bei wem unter Vertrag ist. Ich meine, Povetkin ist 41. Jetzt müssen wir mal gucken, wie alt Whyte ist. Irgendwas in den 30ern. Er ist 32. Das heißt, er hat für den Schwergewichtler noch sehr viele Jahre vor sich, wo man mit ihm arbeiten kann. Ne? The Body Snatcher ist halt auch einer, der auch schon bekannt ist. Er hat sich halt auch schon einen Namen gemacht. Und mit dem kann man halt theoretisch noch echt gut Geld verdienen und interessante Kämpfe machen. Deswegen, das Alter spricht natürlich für ihn so, auch jetzt natürlich der Hunger, um diese Niederlage auszumerzen, weil er halt auch schon sehr nah dran war im Endeffekt, zumindest bei dem zweiten Niederschlag von Povetkin. Also es ist nicht auszuschließen, dass er das natürlich selbst auch nochmal schafft. Aber ja, sagen wir mal so, ich habe halt bei ihm nur diesen Fehler gesehen und wenn er diesen Fehler halt weiterhin öfter macht, ich glaube, diesen Fehler kann man auch nicht so abstellen, weil das sind einfach so Reflexe und du merkst es selbst gar nicht, wenn du einfach mal kurz runter guckst und anstatt halt die ganze Zeit deinen Gegner im Auge zu behalten, dann da denkst du dann auch nicht im Kampf so die ganze Zeit daran, oh, ich muss jetzt einen Gegner angucken und so. Das machst du halt dann einfach automatisch, einfach mal kurz, eine Sekunde und dann kriegst du eventuell wieder mal einen Aufwärtshaken oder so, den du nicht siehst. Und ja, ist vielleicht jetzt auch an den Haaren herbeigezogen, dass es jetzt wieder so kommt. Aber sagen wir mal so, das ist einfach eine Gefahr, in die er immer eigentlich laufen kann, egal bei wem, ob das jetzt bei Povetkin ist oder anderen Leuten. Aber Povetkin hat halt sich schon so diese Kombination, sagen wir mal so, einstudiert. Also man sieht schon, wie er antäuscht seinen Jab und dann mit der linken nach oben zieht. Also das ist schon richtig einstudiert. Das war jetzt kein Zufalls-K.O. oder so. Das war schon sehr, sehr lange einstudiert, dass es dann auch so im Kampf kommt. Deswegen würde ich es nicht ausschließen, dass er es vielleicht nochmal in der Weise irgendwie hinkriegt. Aber leichter Favorit ist bei mir Povetkin vielleicht, ich sehe es wirklich ganz knapp, vielleicht 55% oder so. Aber eigentlich ist es für mich wirklich fast ein 50-50-Fight und ich denke, dass wir wieder ein K.O.-Fest, ein Slugfest sehen werden, oder? Was meinst du? Meinst du jetzt auf einmal, das geht über die Runden? Das schaffen die wahrscheinlich auch gar nicht.
Nein. Ich glaube, wir sind da ziemlich ein Abziehbild des ersten Kampfes, ne? Ich glaube, das wird relativ ähnlich verlaufen.
Also beide gehen wieder runter.
Ja, es wird, denke ich, auch sehr intensiv werden, die ersten Runde. Und dann ist halt die Frage, was Povetkin da zeigen kann, ne? Und ob er ihn wieder so treffen kann. Und es ist alles möglich in dem Kampf.
Ja. Also auf jeden Fall richtig. Also ich freue mich extrem auf diesen Kampf, weil man halt einfach nicht weiß, wer da jetzt wirklich gewinnt. Also klar, es wäre schon wieder eine leichte Überraschung, so dass wenn Povetkin gewinnen würde, weil das halt wieder von außen so wahrgenommen wird, dass er natürlich der leichte Außenseiter ist, obwohl er halt schon mal gewonnen hat, aber auch wie der Kampf halt verlaufen ist. Aber es ist trotzdem, White hat alle Chancen, er hat die Kraft, das Können da zu gewinnen und seine Niederlage wettzumachen. Und ja, geiler Kampf, also wieder mal richtig so eine Schwergewichtsschlacht. Also auf sowas freue ich mich immer extrem und möge der Bessere gewinnen. Ich finde beide cool eigentlich, also ja, beide gut anzusehen.
Absolut, absolut. Wird man dann sehen, auf jeden Fall was, wo...
Oh, du bist wieder ein bisschen abgehakt.
Man auf jeden Fall dann einschalten.
Ja, die Internetverbindung ist wahrscheinlich bei uns jetzt nicht so perfekt, deswegen müsst ihr uns entschuldigen.
Richtig. Aber in der Aufnahme, was die Hörer dann hören, sollte man es nicht unbedingt hören, dann hoffentlich. Wir werden sehen. Gut, ansonsten einen weiteren eindrucksvollen Kämpfer, den man zumindest erwähnen sollte, ist am Wochenende auch Evgeny Tischtschenko.
Ach so, aber warte, wir müssen noch einen Kämpfer erwähnen auf der Undercard. So.
Ja,
den darfst du doch nicht vergessen. Sogar ein deutscher Boxer hat es auf die Undercard von Povetkin gegen White geschafft. Das ist ja auch nicht so gewöhnlich, sagen wir mal so. Erik Pfeiffer boxt doch gegen Nick Webb im Heavyweight. Und das ist ja schon mal, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf, muss man sagen. Erik Pfeiffer hat zwar erst 7 Kämpfe gemacht, 5 durch K.O. gewonnen, ist 34. Bei EC-Boxing und bekommt es jetzt mit Nick Webb zu tun. Und man muss sagen, dass er da eigentlich keine schlechten Chancen hat zu gewinnen. Da würde ich jetzt einfach mal mich festlegen. Ich habe mir den Nick Webb jetzt mal ein bisschen angeguckt gegen David Allen. Und David Allen hat die gleiche Größe wie Erik Pfeiffer, also 1,91. Und daher dachte ich, ja, ist vielleicht dann ganz gut, sich den Kampf mal anzugucken. Und Webb, das Nachteil ist, dass er oft eine hängende Deckung hat, besonders wenn er sich ein bisschen sicherer fühlt. Ist natürlich ein solider Boxer, aber ganz gut ausrechenbar müsste er sein für Erik Pfeiffer. Gestaltet seinen Jab mit seinen Kampf mit dem Jab, holt manchmal mit der rechten weit aus, manchmal sehr teils unpräzise. Die Aufwärtshaken gehen teilweise auch daneben. Auch ein bisschen unsauber, muss man darauf achten, mal gucken, so wenn dann beim Klammern und so kommen da auch Hinterkopfschläge und sowas halt. Geht nicht so viel zum Körper, Aber, also, wenn wir jetzt auf Pfeiffer zu sprechen kommen, also auf jeden Fall würde ich sagen, Pfeiffer hat eine bessere Deckung, er ist spritziger und er ist einfach aktiver als David Allen. So in diesem Kampf müsste er auf jeden Fall eine bessere Figur machen. Und ja, deswegen, also ich würde auf jeden Fall Erik Pfeiffer in dem Duell favorisieren. Also er boxt natürlich nicht zu Hause, ich weiß jetzt nicht, wie die Vorzeichen da so sind. Aber er ist der Erstgenannte auf der Card, so. Weiß ich nicht, ob das jetzt, als man das jetzt als Heimboxer werten kann oder nicht. Aber sieht schon so aus. Also ich leg mich einfach mal fest und sag, dass Erik Pfeiffer nach Punkten diesen Kampf gewinnt, weil er einfach der technisch bessere Boxer ist.
Ja, ich gehe da auch mal mit Erik Pfeiffer und dann ist auf jeden Fall nicht uninteressant.
Außerdem kann ja auch endlich mal ein deutscher Boxer jetzt mal wieder im Ausland gewinnen. Also wir drücken die Daumen für Erik Pfeiffer. Los! Er muss jetzt einfach mal gewinnen. So. Außerdem, er kann das. Er kann das schaffen. So. Also das sollte er runterboxen, einfach mit seinem Jab gestalten, müsste er hinkriegen.
Hoffentlich. Wir drücken mir auf jeden Fall die Daumen. Er war ja auch ein guter Amateur. Und ja, ein anderer guter Amateur, ein ehemaliger Olympiasieger mit Jewgeni Tyschenko, kämpft am Wochenende auch gegen Tabizo Emchunu in Russland, auch am Samstag, den 27. März. Ja, guter, ja, weiterer Aufbaukampf für ihn. Ist natürlich schon von der Gegnerschaft schon nicht so schlecht. Den Emchunu zu boxen im neunten Profikampf, das ist schon sehr solide, aber ich denke, der Tyschenko ist einfach auch eine Maschine. Auch eine Maschine im Cruisergewicht, die man auf jeden Fall auch auf dem Radar haben muss für größere Aufgaben, entweder für die Dominanz im Cruisergewicht oder vielleicht auch irgendwann mal fürs Heavyweight, weil groß ist er auch noch. Und ist 1,96 und ist einfach schon ein fürchterlich eindrucksvoller Boxer und der eigentlich auch, ja, kaum Limitationen hat, was so die Zukunft angeht. Also ist auf jeden Fall auch ein Name, den man dringend auf dem Radar haben muss. Gut, sonst könnten wir vielleicht noch erwähnen, Amanda Serrano wird kämpfen gegen Daniela Romina Bermudez in Puerto Rico im Federgewicht. Ja, das ist vielleicht so in der Frauenboxwelt, vielleicht so hier auch der Superkampf, der da am Wochenende ansteht. Ansonsten, wie ist das gewesen mit der Vorschau? Und kommen wir zu den Fragen.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und da fragte unser lieber Hörer Kim bei Facebook: Marco Huck gegen Alexander Frenkel, beide in Bestform. Wer gewinnt? Alexander Frenkel in Bestform überhaupt schon mal gesehen haben, weil der die Karriere einfach ja beendet oder ist einfach nicht mehr, hat einfach nicht mehr geboxt, obwohl er eigentlich gerade so in der Phase seiner Karriere war oder in der Aufbauphase, wo es jetzt dann auch Richtung Titel und so gegangen wäre, ist eine durchaus berechtigte Frage, wer der gewonnen hätte. Ich denke, Frenkel ist schon der bessere Boxer von beiden, auch mit ordentlich Power gesegnet. Vielleicht ein bisschen inaktiv im Ring, aber sonst sehr schön anzusehen und auch ein fürchterlicher Verlust so für die Boxszene, dass er die Karriere nicht weiter verfolgt hat. Ich würde allerdings Huck in der Prime fast vorne sehen, aber es ist halt eine gute Frage, ne? Ob Frenkel, was passiert wäre mit Marco Huck, wenn er mal so die harten Hände von Frenkel eingeschlagen wären. Das wäre sicherlich auch nicht unbedingt einfach gewesen für Huck. Also schwierig, da irgendwie eine klare Prognose abzugeben. Also es wäre definitiv interessant gewesen. Und wenn man sieht, wie Huck sich teilweise gequält hat, mal gegen Arslan und so, das könnte Frenkel sicherlich auch liefern und dabei gleichzeitig noch härter hauen. Also unmöglich ist das nicht, dass Frenkel da gewinnt. Allerdings hat man bei Frenkel natürlich wenig Referenzen so im Rekord, wo man sagen kann, der hat den und den schon geschlagen, schon solide Leute, aber jetzt nicht so die guten Leute im Cruisergewicht, die richtig guten hat er natürlich nicht geboxt. Ne? Natürlich McGrinelli zum Zeitpunkt, wo der noch gut war, gekämpft, ja. Aber sonst ist das ein bisschen dünn und ich finde, da gibt es relativ wenig Anhaltspunkte zu sagen oder so Referenzen, wo man sagen kann, das hat der Frenkel jetzt aber geliefert und dann das hätte er gegen Huck dann schon packen können. Natürlich wäre ein Frenkel-Sieg auf jeden Fall, aber ich würde mit Huck gehen. Ich weiß nicht, wie siehst du? Samira?
Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich finde es auch schwer zu sagen. Alexander Frenkel war auf jeden Fall ein Riesentalent bei Sauerland. Aber ja, er hat halt seinen letzten Kampf 2010 gegen Enzo Macarinelli durch K.O. in der siebten Runde gewonnen. Und das war dann eigentlich auch schon sein stärkster Gegner. Hatte 4 Sterne bei Boxrec sogar. Und ja, davor waren halt nur so 2- oder 1-Sterne-Kämpfe gegen eher unbekanntere Leute. Das heißt, da diese Kämpfe waren halt immer recht schnell vorbei. So, dadurch wurde halt schon sehr gut so aufgebaut, aber man hat halt nie so selten halt viel von ihm gesehen. Deswegen erstmal ist es halt die Frage, was ist überhaupt seine Prime? War er überhaupt schon in seiner Prime so? Das ist halt schon schwer zu sagen, deswegen schwer zu beantworten, weil ich glaube, er hat genau dann aufgehört, wo sie angefangen hätte wahrscheinlich. Und bei Hook haben wir natürlich schon mehr gesehen, so da wissen wir jetzt schon gefühlt, was halt seine Prime war. Seine Cruiser-Gewichtskarriere ist ja auch beendet vorerst, ist im Schwergewicht jetzt aktuell. Ich denke, die Frage können bestimmt, also Uli Wegner kann die Frage bestimmt sehr gut beantworten, weil ich würde einfach mal sagen, dass die beiden hundertprozentig bei Sauerland im Gym oft Sparring gemacht haben. Und da werden die Leute dann gesehen haben, wer da der Bessere ist. Natürlich ist Frenkel technisch ein viel besser ausgebildeter Boxer, aber man weiß halt auch nicht, wie der klargekommen wäre mit diesen explosiven Attacken, die Hook halt bekannt gemacht haben früher, ne? Also es war ja auch immer dieses Unkontrollierte, dieses Aufstürmen, was ihn ausgezeichnet hat und was auch nicht immer einfach ist, damit umzugehen. So, das weiß man halt auch nicht, wie das dann ausgegangen wäre. Ja, so, es gibt ja auch viele Gerüchte über Alexander Frenkel, so, was da passiert ist und dass seine Psyche da nicht immer so ganz mitgespielt hat. Das spielt ja dann auch damit rein, wie man damit klarkommt, dann vielleicht gegen Leute im Ring oder zu performen, wenn viel Druck auf einem liegt, so, wer weiß. Vielleicht sind es auch nur Gerüchte, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man hört ja immer sehr viele Sachen von Leuten aus der Boxwelt. Aber ich würde dann auch eher leicht mit Hook gehen, weil man bei Hook einfach weiß, was man hat und mehr halt mitbekommen hat. Aber eigentlich ist die Frage nicht wirklich zu beantworten. Außer Kim kann uns sagen, was er jetzt als Prime von Frenkel sieht. Und ich denke nicht, dass er jetzt irgendwie damit Kämpfe gegen Drazen Orduy oder Pavel Polakovic sieht. Also ich weiß nicht, was er da dann, ja, ob das für ihn dann alles schon die Prime war. Also für mich ist es halt sehr fragwürdig, so was seine Prime war. Ich würde sagen, er hat wirklich dann aufgehört, so, wo seine Prime begonnen hätte.
Ja, man weiß es halt nicht, ne, was gekommen wäre, was passiert wäre, aber du sagst schon richtig, wenn der Wegner wird es wissen, Hook wird es wissen oder andere Leute, die da irgendwie auch im Gym waren, die den Frenkel auch wirklich einordnen können und gesehen haben im Training, was er so kann und was gehen könnte, ist ganz schwer zu sagen. Da seriös das zu beantworten ist halt schwierig. Es ist einfach irgendwie so ein verlorenes Talent im Boxen.
Ja, ich weiß auch noch, er ist ja auch in der Ukraine geboren, ne? Und da wurde ja auch immer so ein bisschen probiert, da wurde es ja auch schon probiert, was die Leute jetzt mit Viktor Faust machen oder Viktor Wiechrist, ja, immer diese Klitschko-Vergleiche zu ziehen, das wurde bei ihm auch so ein bisschen gemacht, da weiß ich noch, da gab es dann irgendwie so Fotos, wo er dann vor so einem Klavier sitzt und dann so mit seinen Boxerhänden so quasi Klavier spielt, ich weiß jetzt nicht, ob er gut spielen konnte, aber ich glaube, es wurde immer so ein bisschen so verkauft, dass er, glaube ich, ganz gut Klavier spielen konnte, dass er halt so ein bisschen eher so ein der feinere Boxer ist, ne, so ein bisschen, es war mal ganz witzig, so zu sehen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst.
Dass ja, ja, ich erinnere mich an diese Szenen am Klavier, also.
An diese schön gestellten Fotos neben dem Klavier, ja. Nee, aber schade auf jeden Fall, dass er weg ist, aber ja, dafür gibt es dann irgendwelche anderen Gründe, ja. Müssen wir mal Wegner fragen, wenn man den nochmal sieht, kann man Wegner die Frage stellen.
Was sicherlich sehr interessant war, wieder zu fragen, wie stark war Frenkel wirklich, was wäre gegangen? Also ist halt die Frage, wie ehrlich dann Wegner auch antwortet. Aber der wird's wissen. Dann wäre es das mit den Fragen gewesen. Kommen wir zu den News.
Die Box Podcast Nachrichten.
Was hast du denn da so Schönes zusammentragen können, Samira?
Ja, so viel war da jetzt auch gar nicht, aber um das nochmal einfach, wir haben nicht so viel über Universum geredet, das ist vielleicht ganz interessant für manche, dass die jetzt das Universum Box Promotion, Queensberry Promotions und Salita Promotions aus den USA eine Kooperation eingehen und ja, Salita Promotions, da ist dann halt Dimitri Salih damit gemeint und Queensberry Promotions Francis Warren, ich glaube der Sohn von Frank Warren müsste das sein. Und ja, damit sollen halt die Universum-Boxer dann vielleicht auch mal irgendwo Nordamerika boxen oder sich beweisen oder ich weiß auch nicht genau, wie das jetzt aussieht. Aber Ismail Özen, der Universum-Chef, hat dazu gesagt, jetzt haben wir einen starken Partner auf dem US-Markt und können internationale Kämpfe präsentieren. In Zukunft möchten wir auch die deutschen Kämpfe in die USA streamen, da wir hier in Deutschland ein großes Potenzial haben. Und da passt jetzt wahrscheinlich auch die nächste Nachricht dazu. Und zwar, dass Universum halt den IBO-Weltmeister Jeremias Nicolas Ponce aus Argentinien verpflichtet hat, weil man fragt sich natürlich, welches Potenzial meint Ismail Özen. Und anscheinend gehen sie jetzt auch ein bisschen in die Richtung, dass sie halt auch internationale Boxer dann verpflichten mit der Queensberry Promotion. Und ja, also Nicolas Ponce, den habe ich ja auch selbst schon live gesehen, gegen Rico Müller im September 2019 in Berlin. Da ging es um den vakanten IBO-WM-Titel im Superleichtgewicht und dieser Boxer ist halt echt schon ein Riesentalent. Also das habe ich da auch schon gesehen, echt auch sehr guter Boxer, auch sehr, es war echt eine krasse Schlacht eigentlich, dieser Kampf, und ich war sehr beeindruckt und da dachte ich mir auch schon, ja, also wenn man schlau ist, dann wird man sich den jetzt aber schnell sichern, wenn er schon mal jetzt irgendwie in Deutschland ist. Hat jetzt aber eine Weile gedauert anscheinend, das Universum auf den aufmerksam geworden ist. Aber er hatte halt noch keinen großen Promoter hinter sich. Und ja, also ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Mann. Natürlich sehr leichtes Gewicht, ist vielleicht auch international auch besser zu vermarkten als jetzt nur in Deutschland. Und er soll jetzt auch einen IBF-WM-Ausscheidungskampf bekommen gegen einen Matchroom-Boxer, gegen Lewis Ritson und in England. Und ja, derzeit sollen Verhandlungen mit Eddie Hearn laufen und das soll dann auch auf The Zone zu sehen sein. Ja, aber Ponce kann man sich auf jeden Fall angucken. Sehr guter, junger Argentinier, 24 Jahre alt, sehenswert. Und dann kam vielleicht auch noch die nicht so überraschende Nachricht, dass sich Argon Sports von Adam Amkadov getrennt hat. Ja, das wird ja immer sehr positiv formuliert, diese Pressemeldung. Er ist 21 Jahre alt, aber zuletzt hat er halt gegen Thomas Piccirillo eine krasse Niederlage kassiert. Und er hat von seinen 9 Kämpfen insgesamt jetzt 2 verloren, hat zuletzt echt, also das war echt ein harter, herber Rückschlag. Ich meine, der ist noch sehr jung. Ich weiß auch nicht, ob das so gut war, ihn so schnell zu den Profis zu holen. Er ist jetzt halt auch nicht so ein Übertalent, wo man jetzt sagt, ja, der muss jetzt wie so ein Canelo irgendwie ganz früh Profi werden. Vielleicht wäre das für ihn besser gewesen, wenn er einfach noch ein bisschen bei den Amateuren geblieben wäre, weil es gibt ja auch oft so Kampfverträge, dass wenn du einfach 2 Niederlagen kassierst, dass du einfach raus bist. Und ich denke, das war bei ihm jetzt auch so, weil sie haben ja jetzt Piccirillo unter Vertrag, also den, der ihn besiegt hat und der sich da halt besser präsentiert hat. Und sie sprechen von einem Überangebot an Mittelgewichtlern, was sie jetzt haben im Team. Und deswegen brauchen sie einen halt gerade nicht. Aber ja, aber mit dem kann man halt eh nicht, was willst du mit ihm dann auch noch weiter aufbauen, ne? Es ist halt so, ich meine, es war ja schon vorher so klar, dass er da nicht so große Chancen in diesem Duell hat. Und ja, weiß ich nicht. Ich war jetzt auch noch nie so ein richtiger Fan von dem, muss ich sagen. Also ich erinnere mich nur noch, dass ich den mal bei den Finals in Berlin gesehen habe. Und ich kam nicht auf seinen Namen, aber sein Gesicht hatte ich irgendwie noch so im Kopf. Und er stand da neben ein paar anderen Amateurboxern und ich meinte so zu ihm, ja, du bist du nicht Profiboxer und so und bla bla bla, und er hat es dann halt so, hat mich da halt so versucht zu verarschen, so im Endeffekt, nein, bin ich nicht und stimmt ja alles nicht und ich wäre irgendwie ein bisschen blöd ungefähr, dass ich das denke. Also er wollte mich so ein bisschen verarschen und seitdem hat er bei mir verschissen gehabt, weil so, keine Ahnung, muss mich nicht so ein kleiner Junge irgendwie verarschen, so weiß ich nicht, also ich kenne mich vielleicht besser aus dem Boxgeschehen international als er, keine Ahnung, nur weil ich gerade seinen Namen nicht wusste, aber ich meine, es ist auch ein bisschen unfreundlich, er hätte sich einfach vorstellen können. Ich habe halt nach Interviews gefragt, aber man kann ja auch einfach sagen, man hat ich bin Profiboxer bei Argon, ich heiße Amkadov, ich habe keinen Bock auf ein Interview, das wäre vielleicht so die bessere Variante gewesen, aber ich mag das nicht, wenn man so für dumm verkauft wird, keine Ahnung. Egal, deswegen traue ich ihm jetzt nicht hinterher. Muss ich sagen. Ja. Und sonst, ja, was gab es noch? Eine Meldung haben wir noch. Ja, aber da weiß man ja auch nicht, ob das dann wirklich alles so zutrifft. Irgendwie soll eine AIBA Boxing Akademie in Deutschland gebaut werden. Ja, der Ort steht aber auch noch nicht fest. Und irgendwie gab es da Gespräche mit dem AIBA-Präsidenten Uma Kremjev beim Cologne Boxing World Cup. Und ja, da wird jetzt anscheinend gerade verhandelt. Und ja, aber die AIBA hat ja auch zuletzt nicht so gute Meldungen gehabt, ne? Gerade so beim Boxen, Amateurboxen, der Olympia und was es da alles für komische Verzwickungen und Korruptionsverdachtssachen alles gab. Ach, keine Ahnung, es war ja alles so ein bisschen, man kann ja froh sein, wenn der Boxsport überhaupt bei Olympia bleibt, aber werden wir mal sehen, ob das dann dazu kommt und welcher Ort dann in Deutschland ausgewählt wird.
Ja, und ob es überhaupt kommt und wie groß es dann sein wird und so, das weiß man ja alles nicht so wirklich, ne? Gut. Sonst irgendwas, was wir erwähnen sollten oder was wir vergessen haben?
Nö, außer dass ihr uns auf jeden Fall teilen könnt. Abonniert uns bei YouTube, das hilft uns sehr. Und ja, stellt uns auf jeden Fall noch weiter Fragen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr uns gerne anschreiben. Und ja, sonst bleibt dabei. Wir bedanken uns bei allen, die uns regelmäßig hören. Freut uns sehr.
Ja. Gut, liebe Hörer, dann war es das für heute. Und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder.
Ciao.
Servus.
The One and Only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de